Bevor es losgeht, ein Triggerhinweis. In diesem Podcast geht es um sexualisierte Gewalt, um Missbrauch und dessen körperliche und psychische Folgen. Es werden Situationen geschildert, die emotional sehr belastend sein können. Hilfsangebote findet ihr in den Shownotes. Bernadette Spinnen, Leiterin Münstermarketing, Katholikin, engagierte Persönlichkeit. Wir sprechen im Rahmen des Podcasts Thema statt Tabu auch über die Rolle der Öffentlichkeit und der Frage, was kann die unabhängige Aufarbeitungskommission machen, um das Thema in der Öffentlichkeit wachzuhalten. Wir sprechen über spannende Perspektiven auf die Öffentlichkeitsarbeit, die immer auch an die Personen gebunden sind, die sie verantworten. Wir freuen uns auf interessante Einblicke einer interessanten Persönlichkeit. Thema statt Tabu, was wir aus sexualisierter Gewalt in der Kirche lernen. Jahrzehntelang wurde weggeschaut, jetzt wird hingehört. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Diese Aufarbeitung existiert nur, weil sie von ihnen vorangetrieben, eingefordert und getragen wird. Was sie angestoßen haben, ist unumkehrbar. Expertinnen ergänzen den Podcast aus unterschiedlichsten Perspektiven. Darüber hinaus fließt das Feedback der HörerInnen mit ein. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Du bist aufgewachsen in einem katholischen Dorf im Münsterland. Und wenn ich richtig orientiert bin, hast du katholische Theologie studiert. Du bist ja heute, sage ich es richtig, wenn ich sage Marketingchefin der Stadt Münster?
Ja, so ist das.
Ja. Wenn du also von deinem Werdegang guckst, auf deine heutige Position und deine Funktion, hast du irgendwann auch mal von sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche oder auch in Organisationen gehört? Du hast von diesem Fall sozusagen, dieser moralischen Fallhöhe, aus der die katholische Kirche kommt, gehört, ist mitbekommen, spätestens 2010 auch in deiner aktiven Rolle als Marketingchefin, und davor warst du, um nochmal einen Exkurs zu machen, ja auch im Thema Kultur sehr aktiv. Wenn du das alles bündelst sozusagen, deine biografischen Erfahrungen als roten Faden nimmst und dann auf das Thema guckst, was würdest du, wenn du Betroffene wärst, die du nicht bist, was würdest du Menschen raten mit diesem Wissen an Marketing, an Kultur, an aus diesem Bild katholischer Kirche kommend, historisch, biografisch geguckt. Wenn du sagen würdest, ich wäre eine Betroffene, dann würde ich so und so damit umgehen, auch um aufzuarbeiten, öffentlich. Nicht psychodynamisch, nicht psychotherapeutisch, das ist nicht so sehr mein Thema, sondern wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre auch Betroffene sexualisierter Gewalt durch Täter aus der katholischen Kirche, ist Scham ein riesiges Thema. Was wären Mechanismen, wo du sagen würdest, mit der Brille, die ich aufhabe, würde ich das und das als erstes tun? Gibt es da Punkte, wo du sagen würdest, ja, die sind zentral aus deiner sowohl Herkunftsbetrachtung als auch aus deiner heutigen Funktion?
Das ist jetzt eine super schwierige Frage, weil ich mir natürlich nicht anmaße zu wissen, was das für den einen oder die andere bedeutet. Ich glaube, das hängt sehr damit zusammen, wie man selber das verkraftet. Und da wird es sehr verschiedene Wege geben müssen, glaube ich. Also mein Weg wäre vielleicht gar nicht unbedingt der an die Öffentlichkeit gewesen.
Okay.
Sondern wenn ich das geschafft hätte, für mich selber damit irgendwie klarzukommen, dann hätte ich wahrscheinlich versucht, mich da rauszuhalten. Weil ich einfach weiß, aus dem Wissen, und du hast mich ja gefragt, wie ich das auch mit dem Wissen verbinden würde, wie gefährlich so eine Öffentlichkeit auch sein kann. Und wie endgültig das ist, wenn das in der Öffentlichkeit ist. Ich hätte, glaube ich, den Weg versucht, mit Outing oder ohne, weiß ich noch so gar nicht. Das hätte ich, glaube ich, drauf ankommen lassen, wen ich so treffe. Ich hätte versucht, mich zu engagieren, glaube ich.
Ja, ja.
Und ich wäre doch wenn ich noch den Glauben an diese Institution hätte haben können. Also deswegen sind das alles viele Konjunktive. Wenn man den nicht mehr hat, dann kann man sich, dann nutzt es auch nichts, wenn man sich da engagiert, weil man eben denkt, die wollen ja sowieso nicht zuhören. Aber wenn ich noch ein Fünkchen davon gehabt hätte, und ich bin ja, wie du weißt, ein super idealistischer Mensch, der nie aufhört zu glauben und der sich eben anstrengt ohne Ende, um irgendwas besser zu machen. Das ist meine alte theologische, prophetische, charismatische, keine Ahnung was, Profession. Und deswegen finde ich ja auch, ich bin immer noch total konsequent auf diesem Pfad unterwegs, egal ob ich jetzt Stadtmarketing mache oder Theologie, Klammer auf Klammer zu. Ich hätte versucht, mich zu engagieren und hätte Leute gesucht, mit denen ich über die Sache hätte sprechen können. Und vielleicht hätte ich dann irgendwann jemanden gefunden oder das Vertrauen oder wie auch immer und hätte dann irgendwann was zu meiner persönlichen Situation gesagt, aber ich bin nicht ganz sicher.
Ja.
Auch ein bisschen vor Sorge, was passiert mit mir, wenn ich mich so in die Öffentlichkeit begebe, wenn ich dann plötzlich, und zwar ein für alle Mal, ich kann das nicht wieder zurücknehmen, dadurch gebrandet bin, glaube ich, es hätte mich geschreckt.
Das ist ja, was du sagst, ja ein sehr wichtiges Element. Du sagst, Vertrauen ist wichtig. Gibt es denn Punkte, wo du sagen würdest, ja, ich lasse mich sozusagen auf diese hohe See ein, auf die ich mich dann begebe. Gibt es gute Gründe, das zu tun aus deiner Sicht?
Also ich glaube eben, dass die Menschen sehr unterschiedlich damit umgehen. Und ich habe jetzt mal so einen bestimmten Weg. Ich bin jetzt ja auch nicht mehr ganz jung. Ich bin ja also 66, irgendwie was über Rentenzeit, ehrlicherweise schon. Und ich weiß einfach, dass mein Weg ganz oft der ist, ganz oben anzufangen und zu versuchen, irgendwelche Verantwortlichen zu finden, die mit mir zusammen agieren, um Sachen besser zu machen. Also ich hätte auch so eine unabhängige Kommission eingerichtet und hätte so lange, wäre so lange den Leuten auf die Nerven gegangen, bis die Strukturen irgendwie verändern. Ich hätte die alle aufgemischt und hätte gesagt, das läuft jetzt hier nicht so, wir müssen das alles anders machen. Aber das ist eine Typenfrage. Mhm. Und ich kann mir eben auch vorstellen, dass es für andere Menschen, denen solche Wege fremd sind, weil sie zum Beispiel finden, dass sie gar nicht also so laut sein können und dass sie gar nicht wissen, wie man sowas überhaupt macht und wie man Leute trifft, dass solche Leute, sagen wir mal, eher einen Kreis suchen, in dem sie dann auch vielleicht öffentlich begleitet werden können. Das könnte ich mir auch als einen Weg vorstellen.
Okay.
So,
okay.
Ne, das wäre auch eine Möglichkeit, zu sagen, ja, das ist das ganz große Ding, weiß ich nicht, ob ich das kann. Das muss man ja auch können, das muss man wollen. Man muss auch die Zugänge haben. Ne? Kann ich jetzt beim Generalvikar anrufen? Ich könnte das jetzt zum Beispiel. Das kann aber auch nicht jeder und wird dann gehört oder so. Ne? Das muss man auch immer wissen. Nicht jeder hat diese Zugänge. Und deswegen kann ich mir eben auch einen anderen Weg vorstellen, den andere Leute gegangen wären. Ich kann mir auch einen Weg vorstellen, ich habe jetzt gerade so noch mal so ein, zwei Leute im Kopf, die eher künstlerisch unterwegs sind, auf eine ganz andere Weise und vermittelt eine Öffentlichkeit zu finden, die sehr persönlich ist, aber die nicht direkt bedeutet, ich muss euch mal was erzählen.
Ja, okay. Auch nochmal ein wichtiger Ankerpunkt. Ich würde nochmal von dem einzelnen Menschen weg, du hast es schon gesagt, unabhängige Aufarbeitungskommission. Diese unabhängige Aufarbeitungskommission im Bistum Münster ist eine andere als die in Paderborn, in Köln, in München, in Freiburg oder sonst wie. Manchmal sage ich so kleines gallisches Dorf, weil die Alleinstellungsmerkmale dieser UAK in Deutschland schon hervorstechen. Was würdest du jetzt mal wieder deine Marketingbrille aufgesetzt, dieser UAK empfehlen? Was braucht die UAK an Öffentlichkeitsarbeit, damit Betroffene am Ende eine größere Lobby haben? Also, was muss ich tun, was müssen wir tun, damit aus deiner Sicht die Arbeit, die wir für Betroffene machen, Relevanz hat?
Also, ich habe ziemlich Respekt vor der Kommunikationsaufgabe, die diese Stelle hat und dieses Thema hat. Aber es ist natürlich gleichwohl extrem reizvoll, also das zu versuchen, weil man ja eine Reihe fast schon widersprechender Ziele erreichen muss. Einerseits muss diese Stelle es schaffen, dass das Thema öffentlich ist und bleibt. Das ist super schwer, weil die Aufmerksamkeitsspanne von Öffentlichkeit wird immer geringer. Und ich habe viel mit Organisationen in der humanitären Hilfe zu tun gehabt. Da haben wir beim Westfälischen Frieden mit viel gearbeitet und unter anderem mit dem Chef von Ärzte ohne Grenzen, der immer sagt, das kannst du dir nicht vorstellen, wie das ist. Immer dann, wenn ein Konflikt in den Medien ist, dann spenden die Leute total viel. Und für die anderen Hungerkatastrophen gibt's keine Cent. Das ist noch schlimmer, als wenn man gar nicht berichten würde, weil das heißt, du hast eine Aufmerksamkeit für einen bestimmten Zeitraum. Danach sackt das völlig in den Keller. Also erste Aufgabe, es muss gelingen, dass es dauerhaft im Grunde so ein Grundrauschen gibt und nicht einmal so einen Hype und danach nichts mehr. Das zweite ist, du brauchst natürlich eine gewisse, also auch so eine Skandalisierung. Es muss schon klar werden, das ist ein Skandal. Und es muss auch so sein, dass die Täter sehen, was mit ihnen passiert, wenn das rauskommt. Und dass es irgendwie rauskommt. Das ist auch total wichtig zur Abschreckung. Weil wenn das alles schon irgendwie so geht, dann wird das auch weiter so sein. Also ich glaube, dass dieses Abschreckungsmoment groß ist. Und das Schlimmste ist die Öffentlichkeit. Das ist das Allerschlimmste. Danach sind, das muss man auch sagen, sind Biografien richtig fast vernichtet. Das ist richtig grausam. Also wenn das einem passiert, egal mit welchem Thema, dann ist alles weg, alles, dein ganzes Leben, dein Freundeskreis, das Vertrauen, alles. Also das heißt, das braucht es schon auch zur Abschreckung. Und gleichzeitig muss man versuchen, dass das aus dem Voyeurismus rauskommt und nicht da hängen bleibt. Und nur dann, wenn der Skandal eben ganz groß ist und alles bis ins Detail beschrieben wird, man die Aufmerksamkeit hat. So, das heißt, du hast immer beide Ziele oder du hast ein Ziel und gleichzeitig sein Risiko. Und dieses über die lange Zeit, das Ziehen und dieses einerseits das Skandalisieren und andererseits eben auch nicht zu sehr, das sind, sagen wir mal, zwei sehr wichtige Pole, zwischen denen das sich vollziehen muss. Und deswegen würde ich die Aufgabe, das öffentlich zu machen, gar nicht nur in der Öffentlichkeitsarbeit sehen, sondern ich glaube, das muss so sein, dass es ein Netz ist von sehr verschiedenen Dingen, die sehr verschiedene Zielgruppen ansprechen und sehr verschieden laut sind. Und das ist übrigens im Stadtmarketing übrigens auch gar nicht anders. Ne? Mhm. Also die Leute denken ja immer, das sind die Werbeflyer machen und irgendwie Plakatkampagnen. Ich meine, dafür haben wir viel zu wenig Geld und im Übrigen bringt das auch vergleichsweise wenig. So, wir brauchen einen ganz abgestimmten Katalog an Maßnahmen, die wir machen und diese einen sind leiser und die anderen sind laut. Und dazu gehört zum Beispiel, das wäre hier auch so, bei mir wäre das, ich gehe dann durch sämtliche Rotary-Clubs und KfDs oder sonst was, also alles, einmal querbeet, diese richtige Arbeit, ich erzähle euch mal was. Wo du richtig die Chance hast, einmal im Zusammenhang das Leuten zu erzählen. Und die haben das alle vorher nicht gewusst, obwohl die Zeitung lesen und alles. Du stellst dann fest, dass die Information überhaupt nicht wirklich ankommt. Mhm. Diese Informationsgesellschaft mit ihrem Übermaß an Informationen ist komplett desinformiert.
Ja.
Ich bin darüber nach wie vor schockiert, aber ich sollte es besser wissen. Es ist wirklich so. Also das heißt, die UAG, finde ich, muss bei allen gesellschaftlichen Schichten und in möglichst alle gesellschaftlichen Bereiche kommen und die Gelegenheit bekommen, eben bei allen Zirkeln einfach das mal vorzustellen. Mal zu sagen, ich halte da mal einen Vortrag drüber. Ladet mich mal ein. Das darf auch gar nicht aufhören. Das ist sehr kleinteilig. Das sind mal mehr 30, 40 Leute. Aber das sind alles Multiplikatoren. Mhm. Und die erzählen das zu Hause und die zu Hause erzählen das wieder weiter. Und das ist ein wichtiges Netz, das man spannen muss, glaube ich, über das Gesamte. Und das Zweite ist, natürlich braucht man auch eine größere Öffentlichkeit über zum Beispiel bestimmte Veranstaltungen. Es ist schon richtig, auch immer mal wieder in einer Zeitung zu stehen und zu sagen, da gibt's die und die Veranstaltung, da sind die und die Redner und da besprechen wir das und das Thema, das damit zu tun hat. Und das nimmst du auch zur Kenntnis, wenn du nicht dahin gehst, weil das ist einfach da. Und ich glaube, die UAG muss natürlich auch vor allem in kirchlichen Kreisen unterwegs sein. Und auch nochmal loben, dass die Kirche sich diese Kommission eingerichtet hat, die eben ihr nicht untersteht. Das finde ich nochmal was, ich finde das auch, das ist ein tolles Alleinstellungsmerkmal. Und das ist auch gut, denn wir müssen ja auch eins wissen, und das finde ich, so fair sollte man auch sein, es geht jetzt nicht darum, die katholische Kirche kaputt zu machen. Wenn sie kaputt geht, hat sie da vielleicht auch selber mal einen Anteil dran, wie auch immer. Diese Täter haben wir auch in Familien. Ich habe ja gelernt, es sind prozentual etwa die gleichen Größen. Und die katholische Kirche hat mit dieser Kommission eine bessere Möglichkeit, als wir das zum Beispiel haben, in Familien reinzugucken. Aber zu sagen, da kann man eben auch systemisch ein bisschen gucken, da kann man Aufklärungsarbeit leisten. Und das, was hier getan wird, das hilft dann vielleicht auch außerhalb der Kirche. Mhm. Also ich glaube an ein großes Netz. Ich glaube an sehr unterschiedliche Formate. Mhm. Ich glaube ehrlicherweise nicht daran, dass das nach 3 Jahren fertig ist, wenn ich ehrlich bin, sondern das ist eigentlich eine Daueraufgabe. Und das heißt, die UAG muss sich vernetzen mit ganz, 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 ganz vielen Playern, die immer wieder auch mit Informationen und Angeboten gespeist werden, sodass wir das dann irgendwann so ein bisschen überall haben. Und diese Aufgabe wird nie beendet sein.
Also interessante Perspektive. Mir fallen da 2 Dinge zu ein. Und zwar jetzt ein bisschen aus den 9 Monaten Erfahrung, die ich hier sammeln konnte. Das eine ist, dass Menschen unglaublich interessiert sind und dass die Türen weit aufgehen. Also wir haben beispielsweise alle politischen Parteien außer der AfD hier gehabt und die sind gerne gekommen und haben sich das gerne angeguckt und angehört als Multiplikatoren. Auf der anderen Seite erlebe ich viele Leute, die die Tür zumachen und sagen, mit diesem Thema möchte ich nichts zu tun haben.
Und aus welchen Bereichen kommen diese Leute so eher?
Ja, eher sowohl privat als auch in Teilen öffentlich, da öffentlich, wo der Schwerpunkt, die Idee beispielsweise, also ganz, ganz konkretes Beispiel, Albachtener Gespräche, das kennst du. Mhm. Da hatte ich versucht.
Ja.
Ja, denen ist es zu heiß.
Ja.
Und ich weiß nicht warum, ob es zu heiß ist, weil sie sich nicht anlegen wollen mit der katholischen Kirche oder weil sie sagen, na ja, das ist so ein heikles Thema und so ein dünnes Brett oder so ein wackeliger Boden, auf dem wir uns bewegen. Was da losgeht, ist ja erstmal, und die Erfahrung haben wir ja auch gemacht, wenn du in Kirchengemeinden gehst und du stellst dich, du weißt ja nicht, was kommt und was passiert. Das ist aber doch, so würde ich denken, eher eine Frage an den Jochen Elte und an mich, wie wir damit umgehen, als einen an die Öffentlichkeit. Aber ich beobachte eben, wie gesagt, beides. Also auf der einen Seite IGIT und damit möchte ich nichts zu tun haben und das Fass will ich gar nicht aufmachen, weil ich ja weiß, das ist nicht nur Kirche, sondern da sind alle anderen Akteure auch gefragt. Und auf der anderen Seite, ja, hohes Interesse und das sowohl privat als auch gesellschaftlich, wie ich das wahrnehme. Also wenn ich dann mal kurz erzähle, was ich mache, gibt es immer Pause. Mhm. Hast du eine Idee, wie man diese Energien, diese verschiedenen Energien in irgendeiner Weise, die doch für mich zumindest erstmal sehr divergierend wirken, wie ich die für die UAK, für das Thema, für die Öffentlichkeit nutzen kann?
Also ich kenne ja jetzt ein bisschen das, auch unsere Albachtener Gespräche. Ulrike und ich wohnen beide in diesem Stadtteil. Ich habe da auch schon mal vorgetragen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Grund ist, dass sie einfach sagen, ja, das kommen die Leute nach der Arbeit hin und dann geht man so bedrückt nach Hause und lass uns doch lieber über irgendwie was Lustiges sprechen, wo wir hinter ein Bier trinken können. Das ist ja auch legitim irgendwie. Und ich vermute auch, dass manche dann auch sagen, ja, wenn das fertig ist, was mache ich denn dann? Also auch so eine Ratlosigkeit, wie gehen wir dann aus diesem Raum irgendwie wieder raus, wenn das so da drin ist? Und ich glaube, damit muss man vielleicht irgendwas anfangen. Und man sieht eben halt, der Stadtteil ist dann schon ein bisschen näher als die anderen Sachen. Das finde ich auch ganz interessant. Ich habe gerade mal so die anderen Stadtteile ein bisschen angeguckt und auch überlegt, ja, wenn man das da macht, da kennen sich alle. Da ist so eine Situation anders, als wenn ich sage, ich bin in der Stadthalle und da haben wir lauter Funktionäre und so weiter. Die können dann darüber sprechen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Es geht um die Frage, könnte man dieses Gefühl, das begeht mich irgendwie doch an und irgendwie ist das nicht so einfach zu handeln wie der Wetterbericht, könnte man damit was machen mit diesem mit
kann man es verpacken sozusagen, ja, ohne es zu verkleiden?
Mhm.
Das frage ich mich so. Also wie, weil, also unser Podcast heißt Thema statt Tabu. Das heißt Sprechen.
Mhm.
Und Sprechen ist in der Regel, also im Dialog mit Menschen bleiben, macht jedes Thema leichter, egal wie schwer es ist.
Mhm.
Sexualisierte Gewalt ist, glaube ich, eines der schwierigsten Themen überhaupt. Also gibt es die Möglichkeit, in der Rahmung etwas zu finden, das es Menschen leichter macht, zu sprechen?
Ja, mir fällt mir gerade was ein, wo ich so dachte, was würde mich an so einem Thema, an so einem Abend abschrecken, der ich ja auch manchmal gerne Feierabend hätte. Das wäre vielleicht wirklich das Gefühl, wie komme ich da raus und was kann so die, ich muss immer was tun. Also ja, was könnte ich denn tun?
Ja.
Ich nehme das zur Kenntnis, es bedrückt mich furchtbar. Ich kann das gar nicht fassen und ich weiß gar nicht, ich bin da ganz hilflos. Aber wenn es zum Beispiel so wäre, dass man eben sagen würde, es ist verbunden mit einem Auftrag auch an mich, an jeden Einzelnen, an jede Einzelne, dann wird es mir zum Beispiel leichter fallen, glaube ich. Also ich glaube, diese so ein etwas imperativer Charakter, das könnte ich mir vorstellen, das könnte was für Leute sein, die sich sowieso abends aufmachen und sowas tun, da hingehen. Und das Zweite wäre, wenn man die Abfuhr bekommt, nicht aufzugeben, sondern zu gucken, okay, das ist jetzt vielleicht nichts für dieses Format, aber ihr kennt euch gut aus. Wo machen wir das denn mal jetzt hier im Stadtteil? So, also da nochmal so ein bisschen dran zu bleiben und zu gucken, ob man nicht doch ein, zwei Leute findet, die sagen, also bei uns würde das passen oder ich mache das mit und da dran zu bleiben. Aber mir würde, glaube ich, so ein imperativer Charakter ein bisschen helfen. Dann habe ich so eine klare Rolle, dann kann ich die ganze Zeit immer denken, was könnte ich denn jetzt mal machen? Und dann bin ich auch ein bisschen raus. Also das macht es mir dann vielleicht ein bisschen leichter, damit umzugehen, weil ich ja jetzt eine Aufgabe habe.
Ja, okay.
Also ob ich die annehme oder nicht, ist noch eine andere Sache, aber ich glaube, für mich wäre das leichter. Ja, ja.
Weil die Hidden Agenda eines solchen Abends ist ja, und wenn es gut läuft, dass die Menschen, die kommen und teilnehmen und hören, mitbekommen, das ist kein ausschließlich kirchliches Thema.
Genau.
Selbst wenn ich mit der Kirche viel am Hut habe oder gar nichts mehr am Hut habe, ich gehe mit der Botschaft raus, es ist ein gesellschaftliches Thema und das weiß ich vielleicht eigentlich. Und je mehr ich das weiß, desto weniger will ich das eigentlich wahrhaben. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, der Imperativ heißt, ich gebe dir was an die Hand, ja, was du tun kannst,
genau,
ist die Hürde und die Erkenntnis, es geht mich persönlich auch was an, weil ich ganz sicher eine Frau, ein Kind kenne, das Opfer sexualisierter Gewalt war, ob ich es weiß oder nicht.
Genau.
Hab ich so richtig,
ja,
verstanden.
Ja, genau. Es ist dann, dann bin ich adressiert und ich habe, wie gesagt, ich habe eine Rolle und bin nicht so passiv und so nur betroffen.
Mhm.
So, ne? Und denke, was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn da raus? Und alle gucken nach unten und gehen dann aus dem Saal raus. Also, was ja immer hilft, ist Beispiele. Wo hat's mal funktioniert? Also, wo hat jemand aufgepasst? Wo hat jemand geholfen, wenn es jemanden gab, der überhaupt nicht wusste, was er damit irgendwie machen soll oder so? Also, dass man das ein bisschen ins Leben bringt und das aus diesem riesen schwarzen Loch also irgendwie so rausholt, was einen ja wirklich ratlos macht. Ich kann es auch verstehen.
Ja, ja, geht mir auch so. Geht mir auch so. Bevor ich hier war, noch mehr als heute.
Ja, ja, ich glaube das, weil du jetzt natürlich bist ja auch autorisiert, etwas anders zu sprechen. Du bist autorisiert, die Menschen hier zu haben, die wollen mit dir offen sprechen und so weiter. Das ist eine andere Situation, als wenn wir da abends nach Feierabend irgendwie ins Haus der Begegnung kommen und uns irgendwie seltsam fühlen.
Ich würde noch mal einen Schlenker nehmen wollen auf den Connex Stadtgesellschaft Münster und das Bistum Münster. Wenn man diese Player sozusagen nebeneinander sieht, nebeneinander hält, gibt es auf dieser Ebene Möglichkeiten, das Tabu wegzunehmen und das Thema, und ich will nicht nur auf sexualisierte Gewalt gucken, sondern ich würde gerne gucken auf marginalisierte Gruppen, Opfergruppen, will ich sie mal nennen, wo du sagen könntest, also eine Stadtgesellschaft, die darauf den Blick hat oder auch den Blick hat, ohne sie jetzt ausschließlich in den Blick zu nehmen, könnte die davon profitieren in irgendeiner Weise, dass man sagen würde, ja, wenn ich mal die Perspektive einnehme von Betroffenen oder marginalisierten Gruppen, könnte ich auch als Stadt davon profitieren, weil Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Ja, ich meine, ich bin ja generell der Auffassung, dass eine resiliente und demokratiestarke Stadt darauf angewiesen ist, dass möglichst viele Menschen, die hier leben, das Gefühl haben, ich bin Teil davon. Jeder und jede, die sagen, ich habe damit nichts zu tun, die interessieren sich auch nicht für mich und keine Ahnung, weiß ich alles nicht, es ist potenziell einfach auch gefährlich. Und auch nicht schön, für beide Seiten übrigens nicht. Und insofern ist der Zugang zu solchen Gruppen mit der Einladung der Teilhabe auch für das gesamte System wichtig. Also wir versuchen das jetzt gerade ein bisschen verstärkt. Das ist alles so schwer, auch überhaupt mit migrantischen Gruppen jetzt erstmal, mit dem Ansatz der sogenannten Community-Forschung. Keine Ahnung, ob man das übertragen kann, aber die Idee ist eben, machen wir zusammen mit der Uni ein Projekt, das wäre vielleicht auch mal eine Überlegung, die Zugänglichkeit, also unsere Zugänglichkeit zu diesen Gruppen zu erhöhen, weil es so ist, die kommen ja einfach nicht. Sie sind eingeladen, wir sagen, es ist alles, also jeder und jede kann kommen und wir werden von der Politik permanent gefragt, wer war denn jetzt da und warum schafft ihr das denn irgendwie nicht, dass mal andere kommen. Also es kommen die, die sich's leisten können, muss man auch sagen, die das Gefühl haben, dazuzugehören, deren Stimme man hören will. Die anderen kommen auch vielfach nicht. Und die kommen auch vielfach nicht aus ihrem Stadtteil im Übrigen. Ne? Also wir denken immer, wieso das? Wir machen das mal im Rathaus, da können ja alle zutreten. Es ist überhaupt nicht so. Die Leute aus Bergfedil wissen gar nicht zum Teil, dass es ein Rathaus gibt und wo sich das befindet. Das ahnen wir dann auch manchmal nicht. Also haben wir so ein System begonnen, das ist ein Forschungsprojekt, wie gesagt, das finanziert übrigens die Technikerkrankenkasse mit. Das heißt Gesundheit in der nachhaltigen Stadt. Das ist auch ein Thema. Es hat schon auch mit so einer Gesundheit im weitesten Sinne zu tun. Da gehört nämlich psychische Gesundheit auch dazu. Und wir empowern also bestimmte Menschen aus diesen Communities, kriegen auch eine Ehrenamtspauschale und so. Das wird richtig formell gemacht, mit uns zusammenzuarbeiten und die Türöffner zu sein für diese migrantischen Gruppen. Und weil wenn du da manche einlädst, dann kommen die entweder nicht, dann dürfen die Frauen nicht kommen oder es kommen nur die Frauen und nicht die Männer. Und irgendwie ist das ganz schwierig und die haben ein anderes Verhältnis zu unserem Staat. Die fühlen sich da immer bedroht, die unterschreiben gar nichts. Also wir erleben da also irre Sachen. Aber wir sind der Meinung und die ersten Projekte zeigen auch, dass das Erfolg hat, dass wir dadurch, dass wir solche Leute mitnehmen und empowern, wir eben einen größeren Zugang dazu bekommen. Das könnte möglicherweise auch eine Idee sein für solche Gruppen, also Leute zu identifizieren, die diesen Job gerne mitmachen würden, nämlich auch eine Schlüsselperson zu sein und zu sagen, ich habe den Kontakt zu anderen und wir überlegen das mal, was das eigentlich für so eine Stadtgesellschaft bedeutet.
Ja.
Und das können ja ganz kleine Sachen sein. Also man kann auch sagen, die Einladung zum Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters, der sucht da auch immer, wer nimmt da teil und so weiter. Das ist natürlich auch die Spitzen von so und so und noch der Verein X und Y. Da sind ja Einzelmenschen kaum bekannt. Also das wären alles Zugangsmöglichkeiten, ob es das ist oder ob es eine andere Veranstaltung ist, ob man im Stadtteil eben mit den Leuten selber was überlegt zu dem Thema, wie auch immer. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Weg sein könnte. Aber der muss auch genauso vorsichtig gegangen werden. Das kann man nicht durch Aufrufe oder so hinkriegen. Also da muss was passieren, damit diese Menschen dann sagen, nee, ich bin dabei, ich fühle mich gesehen.
Mhm. Ja, weil ich glaube, das eine ist ja das, was du eingangs mal gesagt hast, ich kriege ja ein Label oder habe ein Stigma, wenn ich mich oute als von sexualisierter Gewalt betroffener Mensch. Das will ich gar nicht und schon gar nicht immer. Und wir haben ja die Neigung dazu, dann denjenigen auch nur so zu sehen.
Ja.
Alle anderen Facetten der Persönlichkeit werden eher abgespalten oder nicht gesehen, nicht wahrgenommen. Und die Frage ist ja, wie kriegt man diesen Widerspruch gut hin? Auf der einen Seite sehen, empowern, auf der anderen Seite aber auch nicht in so eine Ecke stecken. Und da habe ich noch keinen guten Zugang. Also da habe ich noch keine gute Idee, wie das gehen kann, weil man auf der einen Seite ja die Zielgruppe als besonders vulnerabel beschreiben kann und auf der anderen Seite sie aber auch nicht ständig zu was Besonderem machen möchte. Und ich glaube, jeder einzelne Mensch auch nicht, weil ich möchte nicht nur wahrgenommen werden, genau, als Opfer, schon gar nicht.
Ja, ja, ja. Und du siehst auch, deswegen muss man auch vorsichtig sein. Ich habe am Wochenende nochmal mit jemandem, der, sagen wir mal, eher autistische Züge hat, gesprochen. Und ich habe gar kein Problem mit autistischen Menschen, im Gegenteil. Also ich finde ja besondere Menschen immer besonders toll. Aber das ist eben auch so eine Frage, ne? Jemand sagte dann auch, also das wäre doch mal toll, ich bin jetzt hier in einer guten Position und so, ich würde mich mal outen öffentlich, ne? So, und jetzt im Moment ist das so, dass wir ganz oft in der Gesellschaft Autismus mit Hochbegabung gleichsetzen. Also im Moment könnte man das machen. Aber du weißt nicht, ob das in 10 Jahren noch der Fall ist. Mhm. Und ich meine, wenn wir uns angucken, wie sich das gerade entwickelt, hätte ich meine Sorgen. Also auch insofern denke ich, manchmal muss die Menschen auch manchmal davor beschützen.
Ja.
Was jetzt geht, das heißt überhaupt nicht, dass das in 10 Jahren noch gehen muss. Und ich habe da auch gesagt, weißt du was, ich würde es dir ehrlicherweise gerade nicht empfehlen. Man muss das nicht verstecken. Erzähl das überall, wo du das erzählen willst. Also wenn du mich autorisierst, tue ich das auch. Aber lass uns nicht an die große Glocke das hängen, um hinterher das Stigma zu haben und das Label, wenn sich die öffentliche Meinung mal wieder umkehrt. Und die öffentliche Meinung ist ein wildes Tier.
Ja.
Und das bändigst du auch nicht mehr. Und deswegen glaube ich, dass das angezeigt ist, sehr vorsichtig damit wirklich umzugehen und auch nicht, also, sagen wir mal, so immer vorne vorweg zu tragen, dass dann auch andere Menschen sich möglicherweise auch einfach abwenden und sagen, also ich kann es jetzt auch nicht mehr sehen und nicht mehr hören.
Ja.
Das ist ja auch immer so, da neigen wir ja auch dazu, das wird dann alles also übertrieben und das schädigt dann den Einzelnen sehr. Also ich glaube, dass man sehr vorsichtig damit umgehen sollte und lieber auch als UAC akzeptieren, dass das mit der Öffentlichkeit langsam und schwierig ist, als etwas zu riskieren, was man hinterher nicht wieder zurücknehmen kann.
Mhm.
Und ich glaube, dass die Arbeit dieser Stelle eben gerade dadurch auch etwas tun kann außerhalb der Kirche. Deswegen, ich sehe das ja genauso. Das ist schön, dass die Kirche sich das verordnet hat und das Bistum in ganz besonderer Weise. Das ist wirklich also toll und löblich. Ich finde das auch gut, dass das in dieser Organisation passiert und systemisch angeguckt wird, aber richtig gut wird, wenn es auch darüber hinaus strahlt. Und deswegen finde ich eben zwischen Bistum und Stadt das Wichtigste, dass es eine wirklich gute Vernetzung gibt, dass ihr überall in den Bereichen bekannt seid und auch mit persönlichen Drähten vernetzt. Also du hast erzählt, beim Sozialdezernenten oder beim Bildungsdezernenten wart ihr, also das muss im Grunde genommen klar sein, dass das städtische Leitungspersonal diese Stelle kennt. Es muss so sein, dass wenn es eine Notsituation gibt oder eine schwierige Situation, dass es auf jeden Fall sofort Ansprechpartner gibt, wo man sich hinwenden kann und nicht sich also in riesenlange Schlangen stellen muss und diese Bürokratie ertragen muss. Es braucht den ganz kurzen Dienstweg und es braucht eine gelebte Freundschaft. So, und ich glaube, das ist so der Boden, auf dem das entstehen kann. Das haben wir auch mit so einem Thema wie Wissenschaft so gemacht. Also wir waren völlig verfeindet, die Stadt und die Universität, als ich angefangen habe, oder wir haben uns ignoriert und hatten im besten Fall nochmal gegenseitig Vorurteile und wir haben über Jahre gelernt, miteinander die Sachen gut zu machen. Das heute sind wir engstens befreundet. Wir machen kein einziges Projekt ohne die Uni. Wir würden so eine Frage, wie kann man mit vulnerablen Gruppen in der Stadtgesellschaft umgehen, immer mit denen besprechen. Mhm. Immer sagen, wer hatten dazu geforscht und wer kann uns ein bisschen helfen.
Ja.
So, also insofern, und das wäre da auch. Ja. Es geht also um eine Freundschaft eigentlich und darum, dass man das möglichst unaufgeregt und alltäglich kriegt. Das wäre für mich die wichtigste Aufgabe, die diese Stelle eigentlich leisten muss.
Ja, super. Bernadette, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Hat mich sehr gefreut.
Das hat mich auch sehr gefreut. Ich dachte ja nicht, dass ich dazu wirklich was sagen kann, wie du ja weißt, und habe mir Sorgen gemacht, weil ich dachte, ich bin ja nicht vom Fach. Aber vielleicht war es mal wieder das Beste, nicht vom Fach zu sein.
Wahrscheinlich. Dankeschön.
Danke dir auch.
Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, meldet euch gerne bei uns. Schreibt uns eine E-Mail unter kontakt@uak-münster.de. Alle Hintergründe zum Podcast findet ihr auf unserer Website oder auf Instagram. Ihr erreicht uns unter www.uak-münster.de. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und abonniert und mit Freunden und eurer Familie teilt. An dieser Stelle ein Transparenzhinweis. Wir haben Betroffenen die Möglichkeit eröffnet, anonymisiert an unserem Podcast teilzunehmen. Eine mögliche Form der Anonymisierung ist, dass wir den Vornamen verändern. Eine weitere Option, dass die Stimme verzerrt wiedergegeben wird oder wir die Stimme durch einen professionellen Sprecher oder Sprecherin ersetzen. So cool.